Nach ihrer Verhaftung erhielten die Mitglieder der Gruppe Ramsey Tinte und Papier und durften schreiben. Worüber? Worüber sie wollten. Die Hauptsache für die japanischen Untersuchungsorgane war, dass jeder seine politischen Ansichten niederlegte und darüber schrieb, wie sie sich herausgebildet hatten.
Sorge schrieb in deutscher Sprache. Seine Aufzeichnungen begannen mit der Frage, warum wurde ich Kommunist? Darauf antwortete er,
der Weltkrieg 1914-18 hatte großen Einfluss auf mein ganzes Leben. Wenn auf mich auch verschiedene andere Faktoren gewirkt haben, so scheint mir, bin ich im Ergebnis dieses Krieges ein überzeugter Kommunist geworden. Als der Krieg begann, war ich gerade 18 Jahre alt geworden. Ich lernte in der Oberrealschule.
Er denkt über die Ereignisse seines Lebens nach und erzählt von seinen theoretischen Arbeiten.
Und allmählich wird vor uns das Wesen eines Menschen deutlich, der grenzenlos den Ideen des Kommunismus ergeben war. Ein Ritter ohne Furcht und Tadel. Friedenskämpfer und großer Patriot der Sowjetunion, der für die Heimat alles zu opfern bereit war. Sein Eintritt in die KPD und dann in die Kommunistische Partei der Sowjetunion waren folgerichtige Schritte in seinem außergewöhnlichen Leben. Unter dem Abschnitt seiner Aufzeichnung »Mein Japan-Studium« analysiert er seine Tätigkeit in Japan und verweist darauf, welche Bedeutung das mühevolle Studium der Ökonomie, Geschichte und Kultur des Landes für seine Kundschafterarbeit hatte. Ich studierte eifrig die Altertumsgeschichte Japans, sie ruft auch bis heute noch bei mir großes Interesse hervor. In diesen letzten Worten Sorges kommt der Wissenschaftler, Forscher und Logiker zum Ausdruck. Sogar am Rande des Todes ist er in der Lage, an das Altertum Japans zu denken und zu bedauern, dass noch Bücher übrig blieben, die er nicht durchgelesen und konspektiert hatte. Er schaffte es auch nicht, sein Buch über Japan zu beenden. Er kam nur bis zur 300. Seite.
Liebe Katja, als ich Anfang des Jahres den letzten Brief an dich schrieb, war ich hundertprozentig davon überzeugt, dass wir im Sommer zusammen unseren Urlaub verbringen werden. Ich begann sogar Pläne zu schmieden, wo wir ihn am besten verleben könnten. Doch bis jetzt bin ich noch hier. Ich habe dich schon so oft mit meinen Terminen versetzt, dass ich nicht verwundert bin, wenn du das ewige Warten satt hast und daraus entsprechende Konsequenzen ziehst. Mir bleibt nichts weiter übrig, als schweigend zu hoffen, dass du mich nicht ganz vergessen hast und es trotzdem noch Aussichten gibt, unseren 5 Jahre andauernden Traum zu verwirklichen, endlich zu Hause zusammenzuleben. Diese Hoffnung habe ich noch nicht verloren. Ihre bisherige Nichterfüllung ist meine volle Schuld, oder richtiger, die Schuld der Umstände, unter denen wir leben, und die an uns bestimmte Aufgaben stellen. Inzwischen ist der kurze Frühling und der heiße und erschöpfende Sommer vorbei, der schwer erträglich ist, besonders bei der ständigen angespannten Arbeit. Und dass die Zeit voran ist, vollkommen klar bei dem Missgeschick, das ich hatte. Ich hatte einen Unfall und lag einige Monate im Krankenhaus. Doch jetzt ist schon wieder alles in Ordnung und ich arbeite wieder wie zuvor. Wahrlich, ich bin nicht schöner geworden, einige Narben sind hinzugekommen und die Anzahl meiner Zähne hat sich bedeutend verringert. Dafür bekomme ich künstliche. Das alles ist das Ergebnis eines Motorradsturzes. Das heißt, wenn ich nach Hause komme, siehst du nicht viel Schönheit bei mir wieder. Ich bin jetzt eher einem zerschundenen Raubritter ähnlich. Außer den Verwundungen aus dem Krieg habe ich jetzt einen Haufen gebrochener Knochen und Narben. Arme Katja, denke über alles gut nach. Es ist gut, dass ich wieder darüber scherzen kann. Vor einigen Monaten war ich dazu nicht in der Lage. Du hast nicht einmal geschrieben, ob du meine Geschenke erhalten hast. Bald wird es 1 Jahr, dass ich von dir die letzte Nachricht erhielt. Was machst du? Wo arbeitest du? Womöglich bist du jetzt schon ein bedeutender Direktor, der mich bei sich im Werk anstellen kann, im äußersten Fall als Botenjunge. Na schön, das werden wir dort schon sehen. Bleib gesund, liebe Katja. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute.
Am 18. Oktober 1941 um 8 Uhr morgens hörte die Gruppe Ramsay auf zu funktionieren.
Die polizeilichen Ermittlungen gingen schlecht voran. Alle Angehörigen der Gruppe verhielten sich ihres politischen Auftrags, ihrer Friedensmission würdig. Sie wussten, dass sie damit der Sowjetunion einen Dienst erweisen. Sie handelten bewusst und freiwillig, weil dort die Heimat aller war, die für die Freiheit ihres eigenen Landes und gegen den Krieg kämpften.
Die Gruppe Ramsay umfasste Menschen aus allen Klassen und Schichten, 18 Berufe. Jeder Fünfte war Kommunist, jeder Achte eine Frau. Sie alle waren zwischen 20 und 45 Jahre alt, Menschen in der Blüte ihres Lebens. 8 Jahre lang führte die Gruppe 4 mächtige Geheimdienste an der Nase herum. Den japanischen, den deutschen, den chinesischen und den britischen.
Der Künstler Miyagi erklärte, ich kam zu der Schlussfolgerung, dass es notwendig ist, an dieser Arbeit teilzunehmen. Denn wir trugen zur Verhinderung eines Krieges zwischen Japan und der Sowjetunion bei. Ich wusste, dass ich gehängt werde.
Osaki, ein anderes Mitglied der Gruppe, die einzig wichtige Information, die ich rechtzeitig zu erhalten hoffte, war der genaue Termin eines möglichen Überfalls Japans auf Russland. In der Zeit meiner dienstlichen Verbindung mit Sorge in Japan musste ich oft Informationen sammeln, die in unmittelbarer Beziehung zum Schutz der Sowjetunion standen. Deshalb erriet ich, dass diese Angaben von der Sowjetunion gebraucht wurden. Das änderte meine Zielsetzung nicht. Ich schützte das sowjetische und das japanische Volk.
Der Jugoslawe Vukelic. Er verachtete offen seine Peiniger. Er erklärte, dass seine Überzeugung seine persönliche Sache sei und er nicht daran denke, davon abzugehen. Sie brauchten sich nicht zu bemühen, auf ihre Fragen werde er sowieso nicht antworten.
Max Clausen hatte sich ebenfalls sein System ausgearbeitet, nämlich nur über sich selbst zu sprechen. Er begriff, was die Geheimpolizei will. Sie will alle Personen ermitteln, die zur Gruppe Verbindung hatten. In der ersten Etappe war das Wichtigste...
Er, Clausen, kennt niemand. Er ist ein technischer Mitarbeiter, seine Spezialrichtung ist das Funken. Zu allen übrigen hatte er keine Beziehungen. Osaki, Miyagi? Nein, diese Namen hatte er niemals gehört. Vukelic? Woher sollte Max wissen, womit sich die Journalisten beschäftigten? Er, Clausen, ist ein einfacher Mensch und Vukelic hat sich ihm gegenüber immer gut verhalten. Aus der Wohnung von Vukelic hat er keinerlei Funksprüche abgesandt.
Seine Frau Anna verhielt sich bei den Vernehmungen so. Ich leugnete bei den Vernehmungen, wo ich nur konnte, und nannte keine Personen, mit denen ich zu tun hatte. Man zeigte mir Bilder von einigen Personen, wovon ich nicht eine einzige erkannte. Ich verwies immer auf meine schlechten Augen sowie auf mein schlechtes Personengedächtnis. Einmal verlor der Dolmetscher seine Beherrschung und sagte, ich habe es satt, mich mit dir, Kommunistin, rumzuärgern. Wenn ich was zu sagen hätte, dann würde ich euch alle mit meinen eigenen Händen erwürgen. Ich antwortete ihm, dass er dazu nicht in der Lage ist. Es gibt in Japan so viele Kommunisten. Und mit denen ist nicht leicht, fertig zu werden.
Am konzentriertesten befasste sich die japanische Klassenjustiz mit dem Kopf der Gruppe mit Richard Sorge.
Sorge war sehr ruhig. Er ertrug die raffiniertesten Folterungen, beklagte sich nicht über die schlechte Behandlung und stellte auch keine Ansprüche. Nur ein einziges Mal bat er darum, ihm keine Handfesseln anzulegen. Endlich hatte man bei diesem eisernen Menschen eine verwundbare Stelle gefunden. Es wurde ihm in scharfer Form abgelehnt. Er bestand auch nicht weiter darauf.
Die Gefängnisaufseher empfanden unfreiwillig Achtung vor ihm. Er saß stundenlang tief in Gedanken versunken auf seiner Bastmatte. Die Diensttuenden an der Tür trauten sich nicht, ihn anzusprechen.
Sorge ähnelte durchaus nicht einem, der alles verloren hat und sich jetzt damit abfinden soll. Nein. Sein eigenes Schicksal kannte er von vornherein. Auf Gnade konnte er nicht rechnen und er rechnete auch nicht darauf. Er dachte nicht an sich. Er dachte daran, wie er seine Genossen der Verantwortung vor der japanischen Klassenjustiz entziehen konnte. Die Verantwortung für alles wird er auf sich nehmen. Er wird alle seine Mitkämpfer zu entlasten suchen. Keinesfalls sollten seine Peiniger ihn schwach und unvorbereitet finden.
Um 6 Uhr morgens zieht man Sorge ein dichtes Netz, welches sein Gesicht verdeckt, über den Kopf und bringt ihn im Auto mit starker Bewachung zur Vernehmung. Um die Zeit hinauszuziehen, antwortete Sorge im ersten Monat überhaupt nicht. Natürlich hörte er sich sehr aufmerksam die Untersuchungsführer an, denn er wollte erfahren, was sie schon wissen.
Jetzt begannen die Folterungen. Auf alle Grausamkeiten antwortete Sorge mit einem kalten Lächeln.
Er fürchtete sich nicht vor Schmerzen. Viele Jahre hindurch hatte er sich anerzogen, ihnen gegenüber gefühllos zu sein.
Sie konnten ihn foltern, aber keinen Laut aus ihm herausholen.
Sie renkten ihm die Arme aus, jagten ihm Nadeln unter die Fingernägel und drehten ihm bis zum Knirschen die Handgelenke mit Bambusschraubstücken um.
Und seine Peiniger wurden zur Verzweiflung gebracht. Sorge schwieg.
Die Nachricht über die ungewöhnliche Standhaftigkeit verbreitete sich schnell unter den Aufsehern und flößte ihnen den Glauben an etwas Übernatürliches, das von diesem Menschen ausging, ein. Sorge wurde legendär. Seiner ungewöhnlichen Leidensfähigkeit konnte niemand seinen Respekt versagen.
Dr. Richard Sorge wurde zum Tode verurteilt.
Sicher schritt er den Gefängnisgang entlang. Als er sich in der Eisenbetonzelle befand, blieb er nicht am Altar stehen, sondern ging sofort an den Hinrichtungsort und stellte sich auf den Falldeckel.
Woran dachte er in den letzten Minuten seines Lebens?
Er dachte nur an eins: durch seine Standhaftigkeit und Ruhe den Feinden den Triumph zu verderben. Die Schlinge legte er sich selbst um.
Um 10.20 Uhr fiel die Luke.
Richard Sorge. Er hatte ein erstaunliches Leben hinter sich. Er war in Russland geboren, in Deutschland aufgewachsen, Soldat und Bergmann, nahm an der Revolution teil und wurde ein wahrhafter Revolutionär, war Redakteur einer Parteizeitung und Doktor der Staatswissenschaften. Er hatte Holland, Italien, die Schweiz, Schweden und China kennengelernt und war in Amerika sowie in Kanada. Über seinem Kopf rauschten die Kryptonen von Japan und die Palmen von Hongkong. Sein Herz aber schlug für die Heimat, für die Sowjetunion, für Moskau. Er selbst wählte den gefährlichen Weg des Kundschafters, da sich seine Natur nicht mit dem Bösen abfinden konnte und unverzügliches Handeln forderte.
Als er davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass die letzte Verhandlung stattfindet, fragte man ihn, ob er sich schuldig bekennt.
Nein, nicht schuldig. Meine Gruppe und ich kamen durchaus nicht als Feinde nach Japan. Wir unterscheiden uns grundsätzlich von denen, die man mit dem Wort Spion bezeichnet. Menschen, die Spione solcher Länder wie England oder der USA wurden, versuchen die schwachen Stellen Japans auf dem Gebiet der Politik, Ökonomie und des Militärwesens ausfindig zu machen und richten darauf ihre Schläge. Wir aber gehen bei der Sammlung von Informationen in Japan keineswegs von solchen Gedanken aus. Nicht ein einziges Gesetz wurde von uns verletzt. Ich habe schon die Motive meines Handelns dargelegt. Sie wollen mir beweisen, dass mein ganzes Leben außerhalb des Gesetzes gestanden hat und steht. Außerhalb welchen Gesetzes? Die Oktoberrevolution wies mir den Weg, den die internationale Arbeiterbewegung gehen muss. Ich habe damals den Entschluss gefasst, die kommunistische Weltbewegung nicht nur theoretisch und ideologisch zu unterstützen, sondern auch durch mein Handeln und praktische Teilnahme. Alles, was ich im Leben unternahm, und der Weg, den ich ging, war bedingt durch den Entschluss, den ich vor 20 Jahren gefasst hatte. Der jetzige Krieg zwischen der UdSSR und dem Faschismus festigte in mir noch mehr die Überzeugung von der Richtigkeit meines gewählten Weges. Ich erkläre das unter voller Berücksichtigung dessen, was mit mir in den 25 Jahren meines Kampfes vor sich gegangen ist.
Branko Vukelic über seinen Freund Sorge.
Wir trafen uns immer diszipliniert wie Genossen, frei von irgendwelchen Formalitäten. Sorge gab niemals Befehle. Er überzeugte uns einfach davon, was zuerst und was anschließend zu machen ist. Oder er gab diesem und jenem von uns Hinweise für den besten Lösungsweg der gestellten Aufgabe. Oder er fragte nach unserer Meinung, wie in diesem oder jenem Falle zu verfahren sei. Clausen und ich waren bewusste Mitkämpfer und wir mussten oft nach eigenem Ermessen handeln. Das spricht eindeutig davon, dass unsere Gruppe sich durch ein hohes Maß freiwilliger Selbstdisziplin auszeichnete. Im Verlaufe der gesamten Periode unserer gemeinsamen Arbeit herrschte unter uns eine aufgeschlossene Atmosphäre.
Dr. Richard Sorge, an meine Nachfolger.
Ich habe am Ersten Weltkrieg teilgenommen. Habe den Krieg an beiden Fronten, im Osten und im Westen, mitgemacht. Bin mehrmals verwundet worden. Habe das Unglück des Krieges am eigenen Leibe erfahren. Kriege werden letztlich nur von einer kapitalistischen Gesellschaft inspiriert. Um die Menschheit von diesem Unglück zu befreien, muss man den Kapitalismus ablehnen.
Das war Dr. Richard Sorge.
Er lebt in unseren Taten.